So, Ball kommt. Papadopoulos, der beste Mann bei uns. Sehr schön von Thom. Beuth schießt und geiles Ding von Beuth. Aus dem Nichts das Ding. Und wir erklären es euch gleich. Das ist nämlich zu erklären. Thom köpft den, lässt den anderen Fuß abköpfen. Beuth sieht, dass der Torhüter am Elfmeterpunkt steht und nicht im Tor. Und feuert Volley aus 30 Metern den Ball ins Tor. Aus dem Nichts, unverdient, ist völlig egal. Wir führen 1-0.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HFC-Podcasts Badkurvenversteher. Mein Name ist Oliver Leiste und ich begrüße euch heute zu einer besonderen Folge, denn ich habe das HFC-Fanradio zu Gast. Der Badkurvensteher trifft die Chemiestunde, könnte man sagen. Und deswegen freue ich mich sehr, an meiner Seite hier im Studio Halle Uwe Striesenow, besser bekannt als Krümel, zu begrüßen. Hallo Krümel.
Ja, hallo.
Außerdem an meiner Seite oder mir gegenüber, besser gesagt, sitzt der Frank Graupner. Hallo Frank.
Hallo Olli.
Ja, wir wollen heute ganz viel über euer Fanradio sprechen, über die Entwicklung, über die Pläne, die ihr vielleicht habt. Und ganz ein bisschen wollen wir natürlich aber auch über Sport sprechen. Und wir fangen an mit dem Mann der Woche.
Der Mann der Woche.
Klassischer Einstieg bei uns und naja, da gab es ein paar Vorschläge, aber ihr als Gast habt den ersten Vorschlagsrecht.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, wer da als Vorschlag kam. Gibt es eigentlich nur einen diese Woche und ist der Mann mit dem übelsten Hammer kurz vor Schluss, nämlich Terence Beuth. Aber ich könnte mir auch vorstellen, Antonios Papadopoulos zu nominieren.
Mhm. Entscheide ich mal für einen.
Ich sage Antonios.
Okay.
Ja. Ich würde mich auch für Antonios entscheiden, weil der hat eigentlich diese letzten 14 Tage in den Spielen eigentlich gezeigt, dass er absolut in Form hoch ist und dass er auch in der Lage ist, Lücken zu schließen.
Das ist sehr schön, weil damit seid ihr genau in dem, was auch ihr HFC-Fans vorgeschlagen habt. Ich hatte bei Facebook gefragt, da kamen diesmal sehr viele Antworten. Vielen Dank dafür. Und die überwiegende Meinung auch da war Antonios Papadopoulos. Der Papa, eine gute Entwicklung genommen, ja, und jetzt gegen...
Ein riesen Spiel gemacht am Samstag. Also ich glaube, ohne ihn wäre es, glaube ich, gar nicht zu diesem Finale Furioso gekommen.
Das ist möglich. Und ja, dann wollen wir ihn auf jeden Fall erstmal zum Mann der Woche gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Herzlichen Glückwunsch, Antonios Papadopoulos. Aber was natürlich vom Spiel gegen Duisburg vor allem hängen bleiben wird, ist nicht unbedingt die solide Abwehrarbeit oder die meinetwegen sehr gute Abwehrarbeit vom Papa, sondern es ist ein Tor. Und das habt ihr auch bei euch im Fanradio sehr emotional kommentiert, als es fiel. Wir hören einfach nochmal kurz rein.
Papadopoulos, der beste Mann bei uns. Sehr schön von Thom. Beuth schießt und Tor! Geiles Ding von Beuth. Aus dem Nichts das Ding. Und wir erklären es euch gleich. Das ist nämlich zu erklären. Thom köpft den, lässt den anderen Fuß abköpfen. Beuth sieht, dass der Torhüter am Elfmeterpunkt steht und nicht im Tor. Und feuert Volley aus 30 Metern den Ball ins Tor. Aus dem Nichts, unverdient, ist völlig egal. Wir führen 1-0.
Geile Sache.
Geiles Ding.
Krasses Ding. Ah, ihr wart beide im Stadion am Samstag?
Ja, na klar.
Krümel war da, wo er immer ist, nämlich direkt in der Nähe vom Fanradio und ich stand diesmal in der Badkurve, wo sonst.
Ah ja, sehr gut. Und habt das dann auch gut gesehen, Krümel, du direkt einen Satz auf die gegenüberliegende Tribüne gemacht. Nee, ja.
Also na klar, so ungefähr. Also wie gesagt, das ist ein Tor, was man glaube ich seinen Kindern oder seinen Enkelkindern in 100 Jahren noch erzählt. Also das von dieser Entstehung vor allen Dingen, dass er nicht irgendwo im Boden berührt hat nach dem Abwurf vom Tormann, wie gesagt, aufgenommen, an ihn übergeben und dann einfach losgeballert. Und Tom. Das soll ich jetzt nicht.
Ja, Frank, nimm uns mit. Wie hat sich dieses Tor in der Badkurve angefühlt?
Emotionen pur. Also so wie das unsere Jungs, Konrad und Andreas da am Fanradio, ja, man kann sich vorstellen, rübergebracht haben, so ging das natürlich auch in der Kurve ab. Ja, also das ist, da lagen sich wildfremde Menschen in den Armen. Also es war eine ähnliche Geschichte wie damals beim sogenannten Toni Lindenhammer. gegen Hansa Rostock, du wirst dich erinnern.
Natürlich,
ja. Das sensationelle 4:3, auch in der Nachspielzeit, nachdem man 2:0 zurückgelegen hat, zurückgekommen ist, 3:2 geführt hat, kurz vor Schluss, kurz vor in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommen hat und dann Toni diesen Hammer rausholt. Das sind ähnliche Emotionen. Ja, und ich glaube, Tore, die kurz vor Abpfiff so eine entscheidende Bedeutung haben, dann zudem auch noch so unglaublich faszinierend schön sind. Und die haben, glaube ich, immer diese Bedeutung, dass es so sensationell und emotional vonstatten geht.
Das sind irgendwie die Tore oder die Momente, für die man zum Fußball geht, Krümel, ne?
Genau, das sind die Tore, kann man sagen, die entschädigt werden für ungeheuer, mitunter hin und wieder Leidensweg, den man auch als Fan oder als Reporter hat, mit, wie gesagt, und ich bleibe dabei, wie gesagt, das ist ein Tor für die Ewigkeit, kann man so sagen, ja.
Ja, das sind also solche Momente, erlebt man ja als Fußballfan leider viel zu selten. Aber Olli, du hast da absolut recht. Wegen solchen Momenten geht der Fußballfan, egal welcher Couleur er hat, ins Stadion, um sowas zu erleben. Und und am Samstag war es halt wieder soweit. Ja, das ist eine tolle Sache.
Gut, dann lass uns ein bisschen wegkommen vom Tor und noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut und gehört, okay, defensiv sehr stark gewesen, offensiv hätte es noch etwas mutiger sein können. Frank, hast du, ich sag mal, eine Minute vorher noch damit gerechnet, dass der HFC dieses Spiel tatsächlich gewinnt?
Nein.
Und bist du auch mit dieser vielleicht mit der Erwartung in das Spiel gegangen, dass der HFC es gewinnen wird? Oder hast du eher gedacht, oh, na, Punkt wäre eigentlich okay?
Also grundsätzlich gehe ich äußerst pessimistisch in das Spiel. Also es ist wohl kein Spiel dabei, wo ich sage, hurra, wir gewinnen 5-0. Ich hege die Hoffnung, dass wir gewinnen, aber das würde ich vor dem Spiel nie laut sagen. Und weil man als HFC-Fan in der Vergangenheit allzu oft, ich will nicht sagen enttäuscht, aber eines Besseren belehrt wurde, dass wenn man mit zu viel Euphorie an eine Sache rangeht und sagt, okay, das Ding gewinnst du, dass es dann eben schief geht. Deswegen bin ich da halt immer ein bisschen vorsichtiger und jetzt kam der Tabellenführer und dann, ich habe mit einem Kumpel vorher geredet und wir haben gesagt, also mit dem Punkt sind wir zufrieden, ja, weil du spielst gegen Tabellenersten und mit einem Punkt hast du nicht verloren, mit einem Punkt bist du weiter da vorne dabei und hast Duisburg halt nicht allzu wegziehen lassen. Ja, also Punkt war Minimalziel. Und das ist dann natürlich, und der Spielverlauf gab uns ja letztendlich dann auch recht. Wir haben die erste Halbzeit, die erste halbe Stunde war so allgemeines Abtasten, intensives Abtasten. Zum Ende der ersten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel. Zwischendurch war noch diese verunglückte Flanke von Duisburg, die da hinten an den langen Pfosten klatschte. Wenn der blöd abspringt, dann steht's 1-0. Hat er Gott sei Dank nicht getan. Im Gegenzug haben wir dann zwei gute Möglichkeiten, Einschussmöglichkeiten, die wir ungenutzt lassen, wo dann auch der Torwart gut reagiert, der Weinkauf. Und in der zweiten Halbzeit ist dann irgendwas passiert. Duisburg ist dann besser ins Spiel gekommen. Unglaublich gute Chancen gehabt. Einmal durch einen Stockfehler von Mai hatten sie dann einen Stoppelkampf mit einem Pfostenschuss. Ich glaube, Vermeer hat dann auch nochmal eine gute Kopfballchance gehabt. Also sie hätten es schon verdient, muss man ehrlich so sagen. Und letztendlich wäre schon das Unentschieden glücklich gewesen. In 88 Minuten, dass es dann so eine Wendung nimmt, ja, sensationell. Ja, als Heimfan dann so ein Ding dann zu gewinnen, ist natürlich... ich glaube auch, Thorsten Ziegner hat es, glaube ich, auch in der Pressekonferenz dann auch so gesagt. Also man ist sich auch innerhalb der Mannschaft schon bewusst, dass das ein äußerst glückliche 3 Punkte waren. Aber man sagt ja auch immer so schön, über die Saison gesehen, gleicht sich das irgendwo aus und letztendlich ist es auch schon so gewesen. Wir haben ersten Spieltag, kann ich mich erinnern, in Uerdingen dominiert und haben dort 1-0 verloren. Vielleicht ist das eben wieder diese ausgleichende Gerechtigkeit gewesen.
Aber so Tore, die sind auch besonders schön, wenn sie auf die eigenen Fans fallen, oder?
Ja, gut, das war jetzt...
Also Lindes Tor war damals auch auf damals die Fankurve. Auf derselben
Seite, ist richtig, ja, weiß ich nicht. Ja, na klar sieht das geil aus, wenn du diesen Ball direkt auf dich zukommen fliegen siehst und dann schlägt er halt im Netz ein, als wenn du da halt noch 70 Meter dazwischen hast. Weiß ich nicht, aber ich glaube, Ja, ich kann mich dunkel erinnern, im alten Kurt-Rabe-Stadion hatten wir mal, haben wir mal gegen Cottbus Zweite gespielt und da hatten wir auch kurz vor Schluss mal 3-2, lagen wir hinten und da kam, wie hieß er denn, unser alter Fünfer. Ja, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Mhm. Und der auch kurz vor Schlusszimmer, der war, das war quasi auch gegenüber. Ja, und hat genau dieselbe Wirkung. Damals war es sogar noch ein bisschen weitläufiger. Ja, also ich weiß nicht, ob das eine andere Wirkung hat. Auf der anderen Seite sitzen ja auch Leute. Ja, die haben ja genauso gejubelt, ja, und die sind ja genauso ausgerastet. Ja, unser Fanradio sitzt ja auch 60 Meter weg vom Geschehen. Und ja, also ich glaube, so ein Tor sieht aus jeder Position geil aus. Ja.
Okay. Krümel, spielt der HFC um den Aufstieg in dieser Saison tatsächlich mit? Oder hast du noch so ein bisschen Angst, das eigentlich wirklich in den Mund zu nehmen?
Also ich bin eigentlich, einer, der seit 15 Jahren jetzt zum Fußball geht. Und wie gesagt, ich bin so optimistisch wie nie zuvor in der Saison. Also wenn, dann klappt das. Das ist diese Saison. Man soll es sonst nicht klappen. Klar, so klar sind immer noch allerhand Spiele zu spielen. Aber wie gesagt, die Mannschaft steht. Der Wille ist da, wie gesagt, und jeder kämpft für jeden. Und klar, ich habe es auch schon mal kleine Durststrecken, aber ich bin davon überzeugt, das packen wir dieses Jahr. Mhm.
Woraus ziehst du denn Optimismus oder was macht dich so sicher, dass es dieses Jahr klappt?
Naja, das Mannschaftsgefüge selber ist gestiegen im Vergleich zur letzten Saison, hat sich noch verbessert. Spielerisch sind mehrere Spieler auch dazugekommen. Wie gesagt, die das ganze Spiel ein bisschen noch forciert haben, wie Terence Boyd und auch ein Dennis Mast wieder, der jetzt mit Ansteigen da vorne zu verzeichnen ist, muss man wirklich sagen. Und ja, wie gesagt, ich bin davon fest überzeugt davon.
Okay, dann wollen wir ein bisschen über euer Fanradio sprechen oder über das HFC-Fanradio. Ja, das gibt's jetzt seit 10 Jahren, hast du mir geschrieben, Frank. Genau, also jetzt diesen Monat oder diese Woche sogar Jubiläum, ja?
Richtig, eigentlich ist das ja Krümel sein Part, weil Krümel ist der Mensch, der quasi als Urgestein noch der letzte Verbliebene ist von den Gründungsvätern des HFC-Fanradio. Das erste Spiel hatten wir tatsächlich irgendwann im Dezember 2009 gegen St. Pauli, zweite Mannschaft.
Am 19. Dezember gegen St. Pauli, zweite Mannschaft.
Ja, bei klirrender Minusgraden.
Bei gefühlten 25 Grad.
Bei dem Spiel war das erste
Spiel? Bei dem Spiel sind wir das erste Mal auf Sendung gegangen.
Dann, da war ich auch da, da ist mir ständig mein Kuli eingefroren.
Genau, und wir haben anschließend, ich glaube, es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir der Kiefer wehtat vom Klappern, aber mehr. Richtig.
Das stimmt, ja. 700 Standards, ungefähr 40 Ecken.
Ein Tor.
Und dann 88. Minute 1-0.
Genau, so war's. Wir standen auf der alten Tribüne in der Sprecherkabine. Um Akustik mit reinzukriegen, haben wir dann die Fenster noch aufgemacht. Also es war dann dementsprechend, die waren dann angelassen, richtig. Also es war mega kalt, aber wie gesagt, das war die Anfangs... Phase, wie gesagt, sind wir mit allen mal auf Sendung gegangen damals. Da haben wir dann immer abgewechselt, immer zweier Gruppen. Es waren damals, wir sind 8 Leute in der ersten Generation gewesen. Das ist die erste Generation. Und bin ich eigentlich noch ich der Einzige, der übergeblieben ist. Und die jetzigen Jungs sind die zweite Generation mittlerweile schon geworden.
Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen?
Ja, die Idee ist eigentlich entstanden aus der Geschichte heraus, dass der damalige Pressesprecher, Jörg Setter, eigentlich ein Fanradio von Sachsen-Leipzig installieren wollte. Also der wollte damals sagt, ja, das hört sich gut an, die machen nicht mehr.
Oder so, ja, oder?
Ja, irgendwie Grüne Welle oder Grüne Welle. Ja, und dann haben wir gesagt, als Fanprojekt, damals war ich Mitarbeiter vom Fanprojekt. Und wir haben gesagt, mit Steffen Klug haben wir gesagt, Mensch, das können wir eigentlich selber stemmen. Das schaffen wir eigentlich selber. Haben dann einfach mal über den DFB diese Regularien einfach mal eingeholt. Haben wir gesagt, wie sieht's denn aus? Ist es möglich? Ist das Jank und Jebe? Dann sind wir, wie gesagt, September 9 sind wir gestartet mit der Ausbildung bei Korax. Wir haben uns bei Korax ausbilden lassen, richtig. Haben dann von September bis Dezember Schulungen gemacht, also Sprecherübungen und alles so. Also alles, was dazu, immer oder zweimal in der Woche, je nachdem. und haben, ja, sind dann, wie gesagt, am 19. Dezember 13.30 Uhr sind wir auf Sendung gegangen.
Stark. Und dann gleich so ein Spiel, was dann auch noch so in Erinnerung geblieben ist.
Das bleibt in Erinnerung. Ja. Das sind halt die Randumstände auch, aber wie gesagt, wenn man dann das aus hier lotet hat, wenn man sagen, das ist, hat einfach mehr geil Spaß gemacht und macht eigentlich heute nach wie vor Spaß.
Was war deine emotionalste Reportage oder das Spiel, der Moment, an den du dich am besten als Sprecher erinnern kannst?
Ja, wenn ich da ehrlich bin, da gab es das hier in unser Leipziger Nachbarn, GNRB,
ja.
Und ist eigentlich das Emotionalste, wie gesagt, da zu gewinnen, da sind wir wirklich als Außenseiter dahin gefahren, genau. Und gesagt, wir haben dann wirklich dort die geschlagen und das,
das 1:0 auch das wieder kurz vor Weihnachten.
Genau, das genau, 1:0 kurz vor Weihnachten. Gera damals das grandiose Spiel gemacht, ja.
Ich bin begeistert. Ihr packt hier meine ganzen Lieblings-HFC-Momente, packt ihr hier auf den Tisch.
Hervorragend.
Ich begleite den HFC auch seit ungefähr 2008. Ja, gegen St. Pauli war ich da, gegen Leipzig war ich damals mit im Stadion. Und ich würde auch sagen, dieses Spiel gegen RB Leipzig, das ist so mit mein Lieblingsspiel vom HFC, an das ich mich erinnere.
Noch ein Lieblingsmoment für mich. Aber da gab es das HFC-Fanradio noch nicht. Das Auswärtsspiel in Kiel damals war auch 2009, irgendwann im Mai. Ja, da diese legendäre Storchenchoreo, wo wir 1:0 zurückgelegen haben, in der noch 85-86 Minute kam der Nebelstreit mit dem Ausgleich. Und dann, glaube ich, 89. oder 90. Minute, gar 90 plus Minute, Markus Müller mit dem 2:1-Sieg. Und da hat der Erste gegen den Zweiten gespielt, Kiel war Erster, wir Zweiter und haben somit die Aufstiegschance gewahrt noch. Aber dann hat es dann irgendwie doch nicht
geklappt. An das Spiel kann ich mich auch erinnern, aber da war ich nicht mehr da. So. Jetzt kann ich es ja erzählen, damals, also haben wir bei der MZ, also damals war ich noch bei der MZ, auch mit dem Live-Ticker noch so ein bisschen rumexperimentiert und da saß ich in der Redaktion und habe von dort den Live-Ticker gemacht. Also mein Kollege hat mich alle 5 Minuten angerufen, der im Stadion war. Und nebenbei, ich glaube, Sport im Osten hat das Spiel sogar übertragen. Und dann hat er mich alle 5 Minuten angerufen und daraus habe ich dann den Live-Ticker gemacht. Also das ist jetzt für mich nicht so ein ganz besonderer Moment, weil ich da nicht im Stadion war, aber wie gesagt, das Ding gegen St. Pauli, der Sieg in Leipzig, das waren schon sehr besondere Spiele, ja, wo einfach auch die Stimmung dann besonders war, also wo man eben schon ja gemerkt hat, okay, vorher war es eine relativ kleine Fanszene und klar hatte die irgendwie ihre Momente so, aber gerade dieses Spiel in Leipzig und dann, weiß ich nicht, 4000 Mann da im Gästeblock und legst da so ein Spiel hin, also es war eben nicht nur das Ergebnis, es war ja auch das Spiel, wo du wirklich gezeigt hast, hey, wir spielen jetzt um den Aufstieg mit und das war schon ein Moment, an den ich mich gerne erinnere und an den sich mit Sicherheit alle HFC-Fans sehr, sehr gerne erinnern.
Um doch mal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, was das emotionalste Spiel für Krümel ist, ich will ja ganz einfach mal unsere anderen Reporterkollegen mal mit einbeziehen. Also da hat, glaube ich, jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht. Was das die Emotionalität angeht. Ja, unser Frank Jani hat zum Beispiel halt dieses legendäre Tor von Toni Lindenhahn kommentieren dürfen, ja, und ist da ähnlich ausgerastet wie Andreas und Konrad am Samstag. Ja, ich hatte mit Erik einen geilen Moment, als wir Kaiserslautern im DFB-Pokal sensationell geschlagen haben und auch das Punktspiel letzte Saison gegen 1860, dieser überragende 3:0-Sieg, das sind alles tolle Reportagen gewesen, schöne Spiele. Man merkt das ja auch dann, wenn man mit seinem Reporterkollegen dann über diese 90 Minuten harmonisiert und dass man sich die Bälle reportertechnisch gesehen hin und her wirft und dass man sich gegenseitig ergänzt. Das merkt man recht schnell und das macht es dann auch zu was Besonderem. Wenn dann auch das Ergebnis passt und das Spiel und sensationelle Tore fallen, dann bleibt das haften. Ja, also ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit 5 Jahren dabei und das sind halt so eine Momente, also das ein oder andere Spiel haben wir auch schon kommentiert, aber das sind halt so eine Geschichten, die dann hängen bleiben, ja, und an die man sich dann gern zurückerinnert.
Definitiv. Ich hätte fast mega Bock irgendwie, dass wir jetzt einfach so einen Podcast machen. Wir erzählen uns alle unsere HFC-Lieblingsspiele und gehen sie alle mal zusammen durch und schauen nochmal, wie war die Konstellation.
Ja, genau.
Welcher
Torschütze, welche Minute, genau.
Ja, und aber dann wären wir heute sehr, sehr lang. Also das müsste jetzt eventuell nicht sein. Ja, wie die Idee zustande gekommen ist, hast du gesagt. Was hat sich verändert, Krümel, über die Jahre im Fanradio?
Naja, es sind zwei Generationen. Also wie gesagt, die erste Generation, wie gesagt, waren die Grundausbilder. Wie gesagt, da war damals Steffen Kluge dabei, da war Carsten Böhm, die heute alle beide im Vorstand des HFCs mittlerweile mitarbeiten. Also wie gesagt, also Urväter, kann man sagen. Und klar, was sich verändert hat, ja, die zweite Generation ist genauso akribisch, genauso will ich genauso den HFC-Fans die absoluten Highlights rüberzubringen und alles andere, ja, stimmt.
Ja, ich glaube, was sich verändert hat, wenn ich da mal eingrätschen darf, Krümel, ist, dass wir uns auch ein bisschen anders aufgestellt haben, dass wir unser Facebook-Account da ein bisschen aus der Versenkung geholt haben, dass wir unsere Reportagen aufzeichnen und dann ein bisschen bearbeiten, ein bisschen einstampfen von der Zeit her, weil niemand hört sich zwei Stunden am Stück Gequatsche an, sondern dann machen wir halt einen schönen Mitschnitt und reduzieren das auf 20 bis 40 Minuten, je nachdem wie intensiv oder wie ereignisreich so ein Spiel ist, und stellen das dann auf unserem Podcast auf Soundcloud unterm HFC Fanradio Podcast dort bereit, und dann kann sich jeder dann diese Geschichte nachhören. Ich habe heute auch mal geguckt, also das findet regen Zuspruch, also weltweit, wirklich weltweit wird dort angeklickt und werden sich die Dinger, unsere Reportagen dort angehört. Meistgehörte bis jetzt, Stand heute, ist immer noch das 1:0, die 1:0 Niederlage in Uerdingen, komischerweise. Ja, dicht gefolgt von dem Spiel 1860, und dann hat man noch eine Chemiestunde, die auch sehr häufig gehört wird im Nachhinein.
Das war die mit Thorsten Ziegner.
Genau, richtig.
Mhm. Genau. Der ist bei uns auch regelmäßig der Beste, wenn wir ihn hier zu Gast haben, oder generell von den Gästen, die wir hier zu Gast haben, sind Folgen mit dem Trainer, glaube ich, auch die am gernsten,
ja,
am häufigsten gehört werden. Ja.
Tolle journalistische Ausbildung.
Okay. Die Frau Elster hat mir bei Twitter auch ein paar Fragen geschickt. Ja. Ein paar von denen habe ich jetzt schon einfließen lassen. Eine war: Seid ihr mal irgendwo hingefahren und habt es gar nicht zum Laufen gekriegt?
Ja, natürlich. Das passiert. Also jetzt nicht mehr so oft, weil wir die Technik umgestellt haben auf diese LTE-Komponente, und da sind wir nicht mehr so störungsanfällig. Vor drei Jahren war es noch so gewesen, dass wenn wir in einem Stadion waren, was ein kompaktes Stahldach hatte, ja, oder irgendwelche Stahlbalken uns im Wege standen mit unserer Antennentechnik, dass wir dort Probleme hatten, rauszukommen. Ja, an der Waldau war es ein Problem, obwohl du da genau unterm Fernsehturm stehst. Ja, du kommst nicht raus, weil du halt so einen riesen Stahldach hast. Im Meppen haben wir teilweise immer noch die Probleme gehabt. Also das ist, ja, haben wir natürlich.
Aber jetzt es gab nicht mehr so.
Ja, ja, dann gab es natürlich auch mal Highlights, dass wir die Technik auch mal vergessen hatten. Also die stand dann irgendwo noch bei euch da drinnen. Dann hatten wir irgendwo.
Wo war das?
Ich glaube Köln.
Ah ja.
Köln. Ja, Köln. Und dann hatten wir versucht, dann noch irgendwie dann so eine Telefonkonferenz zu schalten, à la damals Heinz-Florian Ottl aus Malta.
Ja. Genau so. Ich bin dann mit der Technik ins Fanhaus und habe dann, wie gesagt, Steffen hat dann mit dem Handy hat dann eine Übertragung gemacht, und ich habe dann...
Hat sich furchtbar angehört.
Hört sich schlimm an, weil es diese Art, diese Pfeiftöne und diese Akustik ist dann nicht so gering, aber es wollen die Leute es hören, und ja, egal.
Dann hat einmal unser Pressesprecher die Technik vergessen, hat uns versprochen, er nimmt sie mit nach Osnabrück. Und ich stand dann da in Osnabrück auf dem Presseplatz und hatte keine Technik. Ja, da schäbt er sich heute noch für.
Das sind die schlimmsten Situationen, die der Reporter hat. Das ist halt,
Und einmal hatten wir das Problem, da sind wir gar nicht erst hingekommen. Da stand man einen Monsterstau Richtung München. Das war Unterhachingspiel letzte Saison. Mhm. Genau. Ja, aber ansonsten jetzt auch mit der Umstellung auf die LTE-Technik kann uns auch dicke Stahldächer nichts anhaben. Sofern wir heil ankommen, die Technik uns keinen Strich durch die Rechnung macht.
99%.
Zu 99% können wir sagen. Ja.
Das ist relativ stabil, möchte ich sagen. Ja, schöne Geschichten, die er da erzählt. Also kann man das auch sehr schön vorstellen. Ja, da schlägt man sich das ganze Wochenende um die Ohren und dann steht man da und hat keine Technik oder es funktioniert nicht. Ich glaube, das ist eigentlich noch schlimmer, wenn es nicht geht, oder? Weil man dann die ganze Zeit es ja trotzdem probiert und irgendwie da rumrödelt und genervt ist. Wenn sie nicht da ist, dann ist sie halt nicht da. Das ist blöd, aber naja, dann kann man wenigstens das Spiel gucken. Aber so ist man dann mit seiner Technik beschäftigt, versucht da irgendwas, startet immer wieder neu und kriegt vom Spiel nichts mit und hat am Ende auch nichts gesagt. Und das stelle ich mir auch sehr frustrierend vor. Beziehungsweise habe ich ja umgekehrt früher im Live-Ticker bei der MZ auch das eine oder andere Mal erlebt. Ich weiß noch, Heidenheim an Frauentag.
Naja, das Problem hat man früher immer mal, dass wir Serverausfälle hatten, aber die sind eigentlich zum Glück, wie gesagt, dank Recherchen und immer wieder guter Zusammenarbeit mit dem Server praktisch eigentlich fast bedingungslos weg gewesen.
Da fällt mir auch noch eine Episode ein, das war kurz nach der Winterpause oder kurz nach der Sommerpause. Als der erste Spieltag hatten wir in Cottbus. Und wir konnten nicht senden, weil der Server quasi weil er eben über einen langen Zeitraum nicht bedient wurde, hat er uns rausgeschmissen, abgemeldet, ganz einfach. Mhm. Und wir wollten dann senden und hat uns dann einfach nicht erkannt das war auf die Schnelle halt nicht zu handeln, dass wir da so schnell dann auf Sendung
gehen können. Das haben wir
mit Frank Jani war ich da gewesen.
Das haben wir jetzt beseitigt.
Genau, aber das Problem ist jetzt auch beseitigt, genau.
Ihr habt zwischendurch auch mal pausiert, irgendwie eine Zeit lang.
Ja.
Warum?
Das war ja in erster Linie die Geschichte mit dem Steffen Kluge. Steffen Kluge hatte ja dort er wurde ja als Leiter Fanprojekt damals abgesetzt. Und wie das Ganze zustande gekommen ist und auch das ganze Prozedere, was dazu geführt hat, und damit waren wir nicht einverstanden und da wollten wir ein Zeichen setzen dagegen, und dann war es so gewesen, dass wir zwar gesendet haben, aber nicht kommentiert haben. Das heißt also, jeder, der uns eingeschaltet hat, der hat uns gehört, also Stadionatmosphäre gehört, ja, aber einfach nur mehr oder weniger Fangesänge und ein bisschen Gemurmel, ja, aber es waren halt keine Reportagen an sich.
Der Verein unterstützt euch sehr viel, habe ich das Gefühl. Ihr seid auf der HFC-Homepage präsent. Ja. Ich sehe auch regelmäßig bei Facebook, dass da für Aktivitäten des Fanradios geworben wird.
Entschuldigung, dass ich jetzt gleich einbreche, nicht vergessen, Olli. Ist natürlich eine direkte Folge aus dem, was vorher passiert ist. Ja? Dadurch, dass es dann das Fanprojekt aufgelöst wurde und wir quasi in der Luft hingen, haben wir dann teilweise auch gar nicht mehr senden können. Und wir waren dann letztendlich heimatlos. Es gab dann Überlegungen, was machen wir? Wie wollen wir uns wieder neu aufstellen? Gründen wir einen eigenen Verein? Warten wir, bis das neue Fanprojekt steht? Oder wo binden wir uns an? Und dann kam, weiß gar nicht, wer dann die Idee dann hatte, oder zumindest kam dann das Angebot seitens des HFC, dann schlüpft doch einfach unter unsere Decke. Wir haben das damals dankend angenommen und wohl wissend, dass wir nicht zum HFC-Radio werden wollen, sondern zum HFC-Fanradio bleiben wollen. Ja, also dieses Fan, das war uns ganz wichtig, ja. Sodass wir da, was wir dann erzählen, halt auch unabhängig bleiben. Und das wurde so auch akzeptiert und seitdem sind wir da unter der Decke des HFC geschlüpft und jetzt kommst du mit der Unterstützung.
Genau, also das ist eben sehr auffällig, dass ihr da auch sehr präsent seid, und ja, vielleicht kannst du einfach nochmal kurz ausführen, wo du den Unterschied siehst jetzt zwischen Fanradio und HFC-Radio, also warum ihr eben kein HFC-Radio seid.
HFC-Radio bindet sich dann zu sehr an den Verein dahingehend, dass man vielleicht auch vorgeschrieben bekommt, was man zu senden hat und wie man was zu erzählen hat. Das wollen wir nicht. Wir wollen nach wie vor emotional bleiben, wir wollen leidenschaftlich bleiben, wir möchten auch gern mal schlimme Wörter sagen. Es darf aber nicht dahin gehen, dass wir beleidigt werden. Da haben wir schon unseren Kodex, oder gegnerische Mannschaften dort diffamieren oder auch Angehörige gegnerischen Vereine diffamieren. Das soll dahin nicht hingehen. Aber wir wollen schon kritische Wörter sagen. Und diese, zum Beispiel, wenn uns was nicht gefällt, dann wollen wir das doch so sagen. Und man hatte so auch, wir haben intern da auch viel drüber geredet, wir haben dann schon dann, ja, wir wollten das halt vermeiden, dass uns das halt irgendwo vorgesetzt wird und dass wir das halt nicht mehr dürfen. Deswegen ist uns dieses Fan im Fanradio ganz wichtig.
Okay, Krümel, In welcher Form, also ich habe es jetzt schon gesagt, Bewerbung vom HFC ist natürlich super, aber gibt es noch andere Felder, wo ihr vom Verein mit dem Fanradio auch unterstützt werdet?
Also es gibt eine wahnsinnig gute Zusammenarbeit jetzt im HFC, wie gesagt, egal was es da gibt, ob das die Zusammenarbeit mit dem Pressesprecher, mit Lars Töfting ist, ob das die Zusammenarbeit, wir kriegen jetzt zum Beispiel Reisen praktisch in Auto gestellt und Spritkosten bezahlt und genau. Das einfach solche Sachen, wie gesagt, wo der HFC dann sagt, ja, weil wir unterstützen euch in der Hinsicht, in allen Belangen.
Also bevor wir dort unter dem Dach des HFC untergekommen sind, war es ja teilweise so gewesen, dass wir entweder mit Fanprojekt-Bus mitfahren durften. Wenn das halt nicht stand, dann sind wir da halt privat gefahren. Und wenn du privat nach Kaiserslautern oder nach Saarbrücken oder Burghausen war das früher noch gewesen, wenn du diese Strecke fährst mit dem privaten PKW, Auto voll mit 3-4 Leuten, dann geht das am Ende irgendwann mal auf die Karre oder irgendwann mal auch mal ins Geld. Und da sind wir unglaublich froh, dass der Verein dort unter die Arme greift und dort uns dahingehend unterstützt, dass sie uns ein Auto stellen, die Spritkosten übernehmen. Und das hilft enorm. Und da sind wir unglaublich dankbar.
Gut, nun seid ihr ja, ich sag mal, in so eine Mischform. Ihr seid natürlich Fans und so wie du es vorhin gesagt hast, so steht an Spieltagen teilweise auch in der Kurve. Aber ihr seid ja auch Teil der Medien, die über den HFC berichten. Seid auch im Presseraum unterwegs. Ja. Da sehen wir uns öfter mal, unterhalten uns da auch ein bisschen. Krümel, vielleicht auch wieder die Frage zuerst an dich. Insbesondere, du hast ja auch im Fanprojekt gearbeitet. Du hast da noch eine andere Perspektive kennengelernt. Wie hat das deinen Blick auf den HFC verändert? Aber wie hat es auch deinen Blick auf die Medien verändert?
Wollte ich eigentlich positiv kann ich sagen. Also wie gesagt, man kommt dahinter, was man im Alltag praktisch mit der Mannschaft selber erlebt. Also als wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das ist halt schwierig.
Also wir sind uns da schon bewusst, nein, dass wir nach wie vor Fans sind, aber dahingehend doch privilegiert, dass wir in Ebenen vordringen, die ein normaler Fan nicht sieht. Zum Beispiel, dass wir eben mit Spielern in direkten Kontakt kommen, sei es beim Halbzeitgespräch oder sei es in der Pressekonferenz, in der Chemiestunde, dass wir an Pressekonferenzen teilnehmen dürfen, dass wir unseren festen Platz haben durch die Akkreditierung der Presseplätze, sowohl bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen. Das ist schon was Besonderes. Dessen sind wir uns bewusst und wir wissen, dass auch absolut wertzuschätzen, ja, und das ohne dem wäre es einfach nicht möglich, das, was wir machen, ja, und von daher hat sich da der ganze Blick auf die Medienlandschaft dahingehend bei mir zumindest auch schon verändert, dass ich mittlerweile weiß, was dazugehört, sich auf ein Spiel vorzubereiten, um da nicht gänzlich improvisieren zu müssen, dass man sich, ich fahre jetzt am Wochenende nach Kaiserslautern, dass ich mir da zumindest im Internet recherchiere, sei es bei Kicker oder Transfermarkt, bestimmten Grunddaten dort mir reinziehe, die Geschichte des Vereins noch ein bisschen recherchiere, die letzten Spiele, wer ist gefährlich, wer hat die meisten Tore geschossen, wie sieht es aktuell bei denen in der Fanszene aus und sowas. Also darauf bereite ich mich schon vor und das machen andere Kollegen, Reporterkollegen bei mir auch. Und das hat man sich schon ein bisschen abgeguckt von den hauptberuflichen Reportern, wie ihr es seid. Und sicherlich machen wir das nicht in dem vollumfänglichen Maße, wie die Profis das machen, die dann zigtausend Karteikarten vor sich haben. Bei uns reicht meistens ein kleiner DIN A4-Zettel, meistens kopiert mit irgendwelchen Tabellen aus Kicker. Aber man ist nicht ganz unvorbereitet dort in die Geschichte. Ja? Und dann geht das halt los. Genau.
Gut, aber meine Frage zielt jetzt nicht nur auf die die Vorbereitung, auf die Arbeit, die er macht, sondern auch eher so auf die Wahrnehmung der Medien. Da wird ja auch gerne sehr viel kritisiert. Du sagst, ja, also uns trifft das auch oft.
Ja,
der MDR und der Magdeburger Rundfunk und dies, das, was wir uns da anhören dürfen. Völlig zu Unrecht natürlich. Habt ihr auch da irgendwie einen anderen Blick entwickelt? Also, dass ihr zum Beispiel sagt, also, oder anderes Beispiel, was dann in der MZ steht, wo dann oft zu lesen ist, ja, die MZ, die schreibt doch nur Blödsinn, wo ihr sagt, nee, stimmt nicht, das ist nicht Blödsinn, ich war ja dabei, als das Gespräch stattgefunden hat, oder ich habe gehört, was der gesagt hat und sehe das, kann das nachvollziehen, wie das zustande gekommen ist?
Also auch ein Vorteil dessen, was wir jetzt machen, wir kennen den Christoph Karpe jetzt mittlerweile auch ganz gut, ja, und und ein großer Vorteil, den wir haben als Fanradio, wir brauchen natürlich nicht neutral zu sein. Ja, wir sehen das aus einem ganz anderen Blickwinkel als ihr. Ja, ihr seid quasi zur Neutralität verdammt. Ja, das sind wir nicht. Von daher ist das schon was anderes. So würde ich das zumindest einschätzen. Und deswegen können wir uns wahrscheinlich auch ein paar Sachen mehr erlauben als ihr. Und von daher. Aber ich sagte es ja vorhin schon. Es ist. Wir können zumindest einschätzen, wie schwer euer täglich Brot ist, weil ihr euch die Sachen ja nicht irgendwie aus den Fingern saugt, sondern es muss ja irgendwie Hand und Fuß haben. Ja.
Okay. Lass uns ein bisschen über die Chemiestunde sprechen. Das ist noch so ein weiteres Format. Also Hauptjob, würde ich jetzt mal sagen, ist eben über die Übertragung der Spiele. So, und dann habt ihr eben noch als Bonus dazu eben Halbzeitgespräch. Ich habe jetzt gesehen, ihr macht nach dem Spiel jetzt auch immer Interviews oder irgendwo so rund um
das
Spiel.
Also, ja, genau. Das ist eine ganz neue Rubrik, die unser Forscherkollege dort mehr oder weniger ins Rollen gebracht hat. Also unsere Akkreditierungen sind auch für den Innenraum gültig. Das heißt, wir können auch nach den Spielen in den Innenraum gehen und dann ähnlich wie der MDR oder Telekom mit den Spielern Interviews führen. Ja, und das nutzen wir und stellen diese Interviews dann natürlich da auch bei uns auf Facebook-Seite oder bei uns auf Soundcloud.
Das nächste, worüber ich dann eben sprechen wollte, war die Chemiestunde, auch noch ein weiterer Punkt. Ja, im Prinzip eine Art Podcast, wo ihr einmal im Monat oder so grob irgendwen zu Gast habt, wo ihr dann auch ins Trainingslager fahrt, da mit den neuen Spielern sprecht. So jetzt als letztes war Sebastian May zu Gast. Ja, auch da wieder Krümel. Woher kam die Idee und was habt ihr damit vor?
Ja, wir haben einfach gesagt, wir wollten eigentlich die gesamte Facette der HFC einfach mal durchbeleuchten als Reporter. Dann haben wir gesagt, egal, wir wollen einfach nicht nur Spieler bringen. Also wie gesagt, wir hatten ja eigentlich auch schon einen Doktor, also einen Doc Bartels und so. Also alle Facetten, die der HFC bringt, wir würden gerne in unsere Chemiestunde einladen. Und
ich glaube, die Idee zu dem Format kam dann tatsächlich vom Pressesprecher Lars Töffling, der gesagt hat, wollt ihr nicht mal, der das ist dann im Prinzip der das Angebot unterbreitet hat, wollt ihr nicht mal einmal im Monat so eine Art Interviewrunde machen, ähnlich wie er das mit den Spielern macht, dass er sie mal zu einem kleinen Videomitschnitt vor den Spielen ranholt. Und wir haben uns kurz überlegt und haben dann mehr oder weniger spontan zugesagt und daraus ist das Format entstanden. Dann ging es darum, wie nennen wir das Baby? Frank Jani kam dann mit der Chemiestunde um die Ecke und haben gesagt, das passt super. Ja, und
Wir haben verschiedene haben ausgetestet.
Und so ist das letztendlich dann entstanden und einer der ersten Gesprächspartner war dann, glaube ich, gleich Thorsten Ziegner und Ralf Heeskamp. Und so kam das dann ins Rollen. Und mittlerweile ist das eine feste Institution. Hast ja schon gesagt, einmal im Monat laden wir uns jemand ein. Und das muss nicht immer ein Spieler sein. Krümel sagt es gerade. Wir hatten letztens Doc Bartels da. Wir hatten auch schon einen Torwarttrainer da gehabt. Wir hatten das neue Fanprojekt hatten wir da gehabt. Und das sind hochinteressante Gespräche und darf sich jeder Reporter mal mehr oder weniger ausprobieren und sich da auf so eine Sendung vorzubereiten, was nicht ohne ist. Ja, also das gehört dann schon akribische Vorbereitung drauf.
Also das heißt, das ist aber auch so ein Ding von euch, dass ihr einfach sagt, ihr habt mal Bock, was zu probieren und dass dann jeder auch mal so diese journalistische Erfahrung einfach mal machen darf und mal sehen darf, okay, was steckt eigentlich hinter so einer Sendung und wie ist der Aufwand, welche Fragen stelle ich? Ja. Okay.
Witzigerweise, beim ersten Interview, das durfte ich gleich führen mit Thorsten Ziegner, hat hat er immer, da habe ich ihn auf seinen Spruch mit Zwickau damals, dass das die erste Mannschaft ist, die absteigen wird, ja, und danach hat er übelste Medienschelte bekommen, und da hatte ich im Prinzip ihn gefragt, ob das bei ihm einen gewissen Lerneffekt ausgelöst hat, mit den Medien umzugehen. Witzigerweise hat er das nicht so auf unsere Fans dann übertragen oder auf uns, auf Fanradio, sondern hat gesagt an ihr Medien. Er hat uns quasi als Medien wahrgenommen. Das fand ich schon ganz spannend und ganz witzig, ja. Und
Seid ihr jetzt Medien?
Ja, nein, eben nicht. Nein, sind wir nicht. Wir sind Fans, die das Ohr der Masse sozusagen, ja.
Okay. Nun geht's im Winter wieder ins Trainingslager in die Türkei und ihr seid auch wieder mit dabei, Krümmel?
Oder? Ich nicht, aber Frank, eine kleine Gruppe.
Das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also letztes Jahr war unser Frank Jani erstmalig mit dabei, der dort mitfahren durfte. Und wir haben da versucht, mit der Technik irgendwas zu machen. Das Testspiel dort zu übertragen hat leider nicht funktioniert. Ich hoffe, dieses Jahr kriegen wir es hin, irgendwie gebacken. Frank Jani hat dann ein paar Kurzinterviews lang gemacht, die wir dann mit dem Handy mehr oder weniger aufgenommen haben. Und das war halt keine große Sache. Dann war das Trainingslager vor der Saison in Bad Blankenburg. Das war also auch für uns Reporter ein großes Highlight gewesen. Da war ein Testspiel gegen Lok Leipzig, glaube ich, war das gewesen. Und danach versammelte sich Lok Leipzig mit der Mannschaft des HFC zusammen zum Grillabend. Und während dieses Grillabends haben wir uns immer mal einen rausgepickt zu unseren Interviews. Ja, um meistens dann die neuen Spieler, die wir dann über ihren Werdegang und ihre Motivation und über den ganzen Hergang, wie sie zum AFT gekommen sind, befragt haben. Ganz tolle Sache. Und dieses Jahr wurde wieder an uns herangetreten und wurde uns
gefragt. Dann wurde direkt gefragt, ob man nicht kommen will.
Genau.
Klar, diesen Einstieg machen will.
Und man stellt sich da auch ein bisschen was mehr vor. Und dieses Jahr soll das unbedingt klappen. Wir wollen dann eine große Gesprächsrunde machen in Belek und natürlich auch das nah an den Spielern sein, Interviews führen, sofern es ein Testspiel gibt, dass man dort auch von den Testspielen dann direkt live überträgt und zur Not aber auf jeden Fall aufnimmt. Da freuen wir uns sehr drauf und da sind wir sehr gespannt drauf. Ja, genau. Also Steffen Arzt fährt, Konrad fährt und meine Wenigkeit fährt. Genau.
Wenn ihr da jetzt so viel vorhabt oder da sogar euch angefragt wurde, ob ihr da Dinge machen sollt, kriegt ihr da auch wieder irgendwie Unterstützung vom HFC?
Oder dahingehend Unterstützung, dass für uns mehr oder weniger die Geschichte gebucht wird. Bezahlen müssen wir das selber.
Okay. Ja.
Also da ist nichts, dass wir, ich weiß nicht, ob das ein Sonderpreis gewesen ist. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da was bezahlt.
Okay. Ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn du das als Mannschaft buchst, dann kriegst du ja immer nochmal irgendwie wahrscheinlich spezielle Konditionen.
Wir sind auch im selben Hotel einquartiert wie die Mannschaft selbst, sodass es da sicherlich viele Berührungspunkte geben wird und viele Gesprächspartner und viele Gelegenheiten. Und da freuen wir uns ja drauf.
Okay. Gut, dann bin ich beim Thema Chemiestunde eigentlich auch schon durch. Wo geht denn die Reise mit dem Fanradio hin, Frank?
Ja, erstmal wollen wir das unser hart erarbeitetes Level erstmal halten. Und ich glaube, wir haben in den letzten 3-4 Jahren einen unglaublichen Qualitätssprung gemacht. Sei es von unserer ganzen Art und Weise, wie wir Spiele kommentieren, wie wir uns präsentieren, wie wir in der Mannschaft wahrgenommen werden, wie wir auch bei den Fans wahrgenommen werden. Und das wollen wir beibehalten. Und heute ploppte so kurz eine Idee auf. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, was wir vielleicht machen wollen. Also es sind da noch einige Ideen in petto, die wir...
Wir können es ja sagen, heute ist Dienstag, Dienstagabend, wo wir jetzt aufnehmen, 18.25 Uhr ist es gerade. Wenn ihr es hören könnt, ist es ja aber frühestens Mittwochmittag. Also ist ja, kannst du es jetzt schon erzählen, weil dann...
Nein, also das ist... Eher was für die Zukunft, ja. Also das wird nicht heute passieren, das wird nicht morgen oder auch vor Weihnachten passieren. Also wenn, dann ist das eher was für die Zukunft, maximal für das Frühjahr oder für die nächste Saison. Ja, also die Idee ist, dass man, und das muss ich mal jemanden ins Spiel bringen, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, nämlich den Jens Becker vom VfR Roßla. Und wir hatten vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr hatten wir dort ein Pokalspiel in Roßla, Kyffhäuserkreis ist dort, haben dort 16-0 gewonnen und dieser Mensch hat dort uns rührend um uns gesorgt, ja, und der Kontakt ist über Facebook und Instagram nie abgerissen und heute rief er mich an und hat dort eine Bitte geäußert und aus dieser ganzen Geschichte ist eine Idee entstanden und mit der wir eigentlich noch über niemanden gesprochen haben, deswegen will ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Idee ist, dass wir das Fanradio nutzen, um auch erblindeten Menschen ein Stadionerlebnis möglich zu machen. Das heißt, wir kommentieren ganz normal unsere Spiele und der sehbehinderte Mensch sitzt quasi direkt vor uns, vis-à-vis.
Das ist eine sehr coole Idee.
Mit einer Begleitperson. Bekommt eventuell noch ein Headset, sodass er im Prinzip dann ohne Verzögerung unsere Kommentare zum einen hören kann und zum anderen auch die Stadionatmosphäre live miterleben kann. Das ist eine Idee, die jetzt, wie gesagt, in der Entstehungsphase ist und wir sind da wirklich frohen Mutes und auch recht positiv gestimmt, dass wir das umsetzen können. Ja, und mal gucken, ob sich daraus dann, ob das nur eine einmalige Geschichte wird oder ob das eine ob wir da irgendwie eine dauerhafte Geschichte draus machen können. Also vorstellen könnte ich es mir, du dir auch, Krümel. Ja, und jetzt haben wir die Katze doch aus dem Sack gelassen. Ja, wie gesagt, wir haben noch nie mit niemandem drüber gesprochen und mal gucken, ob wir da einen Weg finden.
Es gibt ja bei verschiedenen anderen Fanradios auch das Prinzip dieses blinden Radios, wie gesagt, was natürlich sehr präzise noch zu kommentieren als Reporter ist natürlich, wie gesagt, Fanradio und blinden Reporter ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Also um wahrscheinlich denjenigen wahrscheinlich noch präziser die Ballgeschehen zu kommentieren.
Man muss dann auch sagen, dass der gelbe Schuhe anhat.
Ja, also das auch, ja, aber
das ist schwierig.
Die Hintergründe sind schon ein bisschen schwieriger. Ich habe guten Kontakt zu St. Pauli 2, St. Pauli, vom Fanradio, die machen schon seit 10 Jahren dieses Blindenfußball. Und ja, da werden wir uns mal ein paar Instruktionen einholen, mal sehen, vielleicht kriegt man irgendwo auch eine Anleitung, wie man es am besten machen könnte und so.
Also man darf das jetzt, glaube ich, auch nicht verwechseln mit Leuten, die von Geburt an erblindet sind oder mit Leuten, die durch einen Arbeitsunfall oder durch einen Unfall oder durch eine Krankheit ihr Augenlicht verloren haben, die quasi mit dem, was du erzählst, ganz genau was wissen anzufangen. Ja, und ich glaube, da muss man einen Unterschied machen. Mittlerweile sind wir aber, glaube ich, sowohl sprecherisch als auch reportertechnisch, glaube ich, so weit fit, dass wir das Geschehen auf dem Platz so rüberbringen, dass sich auch ein blinder Mensch darunter was vorstellen kann. Das traue ich mir zu, das traue ich auch meinen Kollegen zu. Und von daher, warum nicht? Lass es uns probieren, lass es uns machen. Und die Leute, für die wir das machen, die werden schon sagen, ob es scheiße war oder nicht. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz gut wird. Also ich finde es auf jeden Fall eine mega coole Idee und würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch umsetzen könnt.
Ja, versuchen wir.
Gut. Ja, damit bin ich schon soweit am Ende ausgekommen. Bevor wir jetzt vielleicht noch kurz über das Spiel gegen Kaiserslautern sprechen, habt ihr irgendwas, was ihr fragen wollt vielleicht?
Ja.
Wenn wir hier mal so auf Augenhöhe unter uns Medien sitzen.
Schade, dass der Stefan Weitling heute nicht hier ist. Also ich kann mich an eine Pressekonferenz erinnern. Da wollte er den Thorsten Ziegner so ein bisschen auf den Zahn fühlen und Thorsten Ziegner hat da ziemlich barsch reagiert. Ich wollte ihn eigentlich schon fragen, ob er das verwunden hat.
Aber ich denke mal schon. Stefan ist da ein sehr harmonischer Mensch. Also der nimmt das, glaube ich, keinem krumm und hat das dann 10 Minuten später eigentlich schon wieder vergessen, denke ich.
Ja. Aber bevor wir jetzt auch kommen, also ich denke, wir hatten ja auch schon mal vor, den Badkurvenversteher zu uns einzuladen. Also sprich in die HFC-Geschäftsstelle. Und die Einladung steht somit hier. Am Ende der Saison denke ich mal, dass wir uns da zusammenfinden, auch mit den anderen Fanradio-Reportern und dass wir da mal eine Sendung zusammen machen und dann werden wir euch sicherlich auch ein paar Fragen stellen können.
Okay, Termin werden wir noch klären, aber prinzipiell bin ich da sehr gerne bereit, auch mich in eurem Stadion zu stellen. Gut, dann lasst uns so ein bisschen auf Kaiserslautern blicken. Ich habe mich jetzt noch nicht auf das Spiel vorbereitet, so. Frank, was weißt du denn schon über Kaiserslautern? Was erwartest du da für Samstag?
Sein Lieblingsverein.
Nein, also wie jeder Ossi, ja, jedes Ostkind hat man natürlich dann in eine Mannschaft gehabt. Bei mir war es damals Kaiserslautern als Kind. Lange Zeit noch, auch als Jugendlicher und als junger Erwachsener. Diese Liebe ist erkaltet, ganz klar, weil die Liebe zum HFC umso größer geworden ist, und von daher ist das natürlich, war das erste Spiel gegen Kaiserslautern, was der HFC gemacht hat, für mich ein ganz besonderes. Mittlerweile waren wir letztes Jahr in Kaiserslautern, haben dort 0-0 gespielt. Das Spiel hätten wir eigentlich gewinnen müssen, rein vom Spielverlauf her. Diese Saison gehe ich recht positiv da rein, obwohl Kaiserslautern zurzeit in Lauf hat. Ja, jetzt am Wochenende, glaube ich, auch wieder 3-0 gewonnen. Und ja, wird schwere Sache. Betzenberg, ich hoffe, dass es nicht regnet, kein Fritz-Walter-Wetter herrscht. Ich freue mich schon wieder auf diesen mega langen Weg vom Presseraum bis zu unseren Plätzen. Ja, also das, da bist du gefühlt eine halbe Stunde unterwegs. Ansonsten die, ja, was weiß ich über Kaiserslautern? Timmy Thiele, sehr gefährlicher Mann. Gary Ehrmann als Torwarttrainer dort immer noch aktiv. Ich glaube, der altert nie. Und gucken wir mal. Ja, sehr enthusiastische Fanbase, aber auch die, ja, auch leicht mal zu pfiffen neigt, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, wenn wir darauf aufsetzen, dann kann man die wohl schon ziemlich schnell aus der Fassung bringen. Aber ansonsten beginne ich mit meiner Vorbereitung auch erst so zwei Tage vorher. Ja.
Okay, Krümel, von dir noch ein paar Worte zu Kaiserslautern.
Ja, geile Mannschaft, wie gesagt, geiler Fansupport immer. Und ja, ich kann mich nur Frank anschließen, wie gesagt, es macht immer wieder Spaß, um auf den Betzenberg zu fahren, wie gesagt. Früher hat man davon nicht träumt, wie gesagt. Wenn man überlegt, so Mannschaften wie Kaiserslautern, wie Oerding oder so, die man dann jetzt auch dabei hat oder so, ja klar, das bringt schon das nötige für die auch für als Fan, ja. Also, wie gesagt, bin ja in erster Linie auch Fan. In, wie gesagt, zweiter Linie, ich bin eigentlich mehr für den technischen Support im Fanradio zuständig. Also wie gesagt, vielleicht hat man vielleicht auch noch mal ganz kurz, wie gesagt, das ist alles, der gesamte Alltag ist ja auch sehr umfangreich, wenn wir zum Auswärtsspiel fahren, beginnt eigentlich mit der Akkreditierung über Last Hefting, wie gesagt, und dann Bus, Auto, Autobestellung und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich denke schon, dass wir am Wochenende gut sind und dass wir den HFC gut kommentieren wieder und dass wir zum Sieg vielleicht mitverhelfen.
Ja, Auswärtsspiele machen generell Spaß, egal wo man unterwegs ist. Und wenn es dann halt so eine Kultstätten sind, wie eben der Betzenberg in Kaiserslautern oder auch bei 1860, wie das letztes Jahr der Fall war, ja, dann umso mehr. Ja.
Und dann fahrt ihr dann an einem Tag hin und zurück oder macht ihr das mit
Übernachtung? Ja, wir hatten kurz mal überlegt, ob wir am Freitagabend schon losfahren, haben uns dann aber dagegen entschieden. Wir werden also früh, so wie unsere Jungs letztendlich, also nicht unsere Jungs Mannschaft, sondern der restlichen Fans dann auch fahren. Ich glaube, der Bus geht, glaube ich, schon früh um 4.30 Uhr oder so, ja, oder Zug, nicht, ja. Ja, und wir werden auch so gegen 7 Uhr losfahren und dann gucken wir mal und werden am nächsten Tag, am gleichen Tag wieder zurückfahren. Mhm. Es gab mal die Überlegung, ob wir übernachten, aber haben wir dann verworfen, weil unsere Familien wollen auch noch was von uns haben. Es ist ja schließlich dann Tag drauf, der zweite Advent.
Das stimmt. Und der HFC Weihnachtsmarkt.
Genau. Ganz wichtig. Genau. Gut, danke Olli.
Gleich Werbung gemacht.
Ja, macht der da auch irgendwas, Krümel?
Nein, wir sind ja nicht informiert. Also.
Nein.
Das überlassen wir nur auf CE.
Wir hatten mal bei so einer Veranstaltung, ich glaube, die Vorstellung, der Mannschaftsvorstellung auf dem Markt vor 2 Jahren. Da hatten wir uns mal mit unserer Technik hingestellt und haben da auch mal Passanten gefragt, was sie dann davon halten und haben das die ganze Sache so ein bisschen kommentiert. Ich glaube, Konrad und Thomas waren da, glaube ich, dort auf Achse. Ja, war so durchwachsen. Ja, also auch von, also nicht von, von dem, was die Leute uns dann später erzählt haben, sondern auch so vom Gefühl her, was die Reporter dabei hatten. Ja, es passiert halt nicht viel. Und dann irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du nicht mehr viel erzählen kannst. Und ähnlich ist es dann sicherlich auch bei so einer Art Weihnachtsmarkt. Und das ist ein Fest für die Familie, für den HFC, für die ganze HFC-Familie. Und so soll es auch sein. Und da halten wir uns dann dezent im Hintergrund.
Alles klar. Gut, damit sind wir für heute am Ende angekommen, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
Nee, dein Tipp fürs Wochenende.
Mein Tipp? 2-1 für den HFC.
Super, gehe ich akkord.
Krümel? Super, super. 2-0 für Halbe. Okay. Mir alle.
Naja, könnten wir sicherlich auch mitleben. Alles klar, dann für euch wie immer noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren bei Spotify, bei iTunes. Überall sind wir zu finden im Podcatcher eurer Wahl und natürlich auch auf unserer Homepage mdrsachsenanhalt.de.
Und da das eine gemeinsame Sendung war, Bad Kurvenversteiger trifft Chemiestunde, natürlich auch auf unserem Soundcloud-Kanal, wenn Olli mir dann die Sendung zuschickt.
Das werde ich natürlich machen und dann könnt ihr sie auch bei den Kollegen vom HFC Fanradio euch anhören, ganz selbstverständlich. Und ihr seid auch noch auf Facebook zu finden. Ich bin bei Twitter hauptsächlich beruflich aktiv. Da bin ich der Leiste O. Da könnt ihr mich auch anschreiben, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt. Ja, und damit sind wir für heute am Ende angekommen. Dem HFC eine erfolgreiche Reise und auch dem Fanradio natürlich eine erfolgreiche Reise nach Kaiserslautern. Und euch allen einen schönen zweiten Advent. Und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Danke. Tschüss. Tschüssi.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.